Wir sind mitten in der Predigtreihe aus gutem Grund und haben den Titel für die heutige Predigt zu Pfingsten überschrieben, mit Gott rechnen. Es ist jetzt nicht die typische Pfingstpredigt, aber es ist das Thema Gottes Gegenwart, also hat es doch mit Pfingsten zu tun. Ich lade euch ein, dabei zu sein und einzusteigen in diese ganze Thematik. Wir wollen schauen, was sagt die Bibel zu dem Thema Gottes Gegenwart, vielleicht auch nochmal draufschauen, wie sind wir denn an diesem Punkt geprägt. Was verbinden wir mit Gottes Gegenwart? Und wo haben wir vielleicht eine Erweiterung unseres eigenen Horizonts nötig? Wo muss unser Ballon platzen? Ich möchte das Spannungsfeld so ein bisschen aufziehen anhand von einigen Fragen, die ich mal in den Raum stellen möchte, zum Thema Gottes Gegenwart. Woran machst du persönlich fest, dass Gott da ist? Kannst du mal für dich überlegen, braucht jetzt keine Antworten reinrufen, aber woran machst du fest, dass Gott da ist? Wie erlebst du persönlich Gottes Gegenwart? Und glaubst du, dass dein Sitznachbar, der jetzt vielleicht neben dir oder vor dir oder hinter dir sitzt, dass der Gottes Gegenwart in derselben Art und Weise erlebt wie du? Das ist eine spannende Frage, wenn man so in einer Gemeinschaft zusammen ist. Und die letzte Frage, was machst du, wenn du Gottes Gegenwart nicht spürst? Gibt es dann ein Problem oder was löst das in dir aus? Und diese Fragen führen uns in dieses Thema hinein, was spannend ist, Gottes Gegenwart, was macht das mit mir, woran mache ich es fest, was sagt die Bibel dazu? So wollen wir hineinschauen und uns da vom Wort Gottes auch inspirieren lassen. Es ist so eine verzwickte Sache mit Gottes Gegenwart. Vielleicht hast du es mal erlebt im Gottesdienst oder in einer Versammlung, in einem Hauskreis, wo du auch immer bist, dass man manchmal einerseits dafür dankt, dass Gott da ist, Gott, danke für deine Gegenwart. Und auf der anderen Seite bittet man, dass Gott kommt und dass er sich zeigt. Und wir sprechen davon, dass wir Gott suchen. Diese beiden Punkte gibt's. Und wenn du jetzt so ein analytischer Kopfmensch bist, dann sagst du, hey, da ist irgendwas falsch. Das kann doch nicht sein. Also entweder ist Gott da, dann müssen wir nicht bitten, dass er kommt. Oder Gott ist nicht da und dann müssen wir ihn einladen zu kommen. Was ist denn jetzt richtig? Wir sind so geprägt irgendwie von unserem Denken, dass immer nur eine Sache richtig sein kann. Wir wollen uns immer nur entscheiden für eine Sache und wissen, was ist jetzt hier das Richtige, das Wahre. Der Hebräer, der denkt immer alles zusammen. Und so möchte ich uns einladen, heute mal zwei Aspekte von Gottes Gegenwart zusammen zu denken und diesem Geheimnis etwas auf die Spur zu kommen. Okay. Seid ihr dabei oder soll ich euch bitten, dabei zu sein? Okay, schauen wir mal. Der erste Punkt, den habe ich mal überschrieben mit der ferne Gott und der ferne Gott fern in Anführungszeichen geschrieben. Zwei Bibelstellen, die ich mit uns betrachten möchte. Psalm 139, bekannter Psalm, die Verse 8 bis 10. Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Und dann in Verbindung dazu aus Jeremia 23, die Verse 23 bis 24. Die ist nicht so bekannt, die Stelle. Bin ich etwa nur ein Gott, der in der Nähe ist, spricht der Herr? Bin ich nicht auch ein Gott in der Ferne? Gibt es Schlupfwinkel, in denen sich ein Mensch verbergen könnte, sodass es mir nicht mehr möglich wäre, ihn zu sehen? Bin ich denn nicht überall? Fülle ich nicht den Himmel und die Erde aus? Ich möchte versuchen, anhand der Flipchart ein bisschen was darzustellen. Die Bibel spricht an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen davon, dass Gott der Allmächtige ist, der über allem steht, der über seiner Schöpfung thront, der alles unter Kontrolle hat und der so ganz, ganz anders ist als die Schöpfung. Er hat die Schöpfung gemacht, aber er ist der Schöpfer, er ist Gott. Und wir als seine Geschöpfe, und da nehmen wir jetzt mal den Mensch, da ist erstmal eine ganz große Entfernung, auch vom Wesen her, von der ganzen Art und Weise, wie wir gestrickt sind. Ich habe ein bisschen Hall hier drauf. Ne? Okay, also Gott ist erstmal weit weg von dem Menschen, weil er ganz anders ist. Er ist der Heilige. Er ist der, der eine Fülle des Wesens hat, was wir nur ansatzweise registrieren. Er ist voller Liebe, er ist voller Kraft, er ist voller Macht, voller Herrlichkeit, voller Schönheit. Und erstmal ist das wie eine andere Sphäre. So, Gott ist da, wir sind da. Von daher kann man davon sprechen, Gott ist in der Ferne. Die Theologen sprechen davon, Gott ist der transzendente Gott. Er ist jenseitig. Er ist erstmal nicht hier, weil er so anders ist. Und das gilt es, glaube ich, erstmal zu registrieren. Dass Gott erstmal ganz anders ist und nicht in der Nähe bei uns. Aber in dieser Ferne umgibt er alles. Also man könnte sagen, Gott ist überall und er hält alles, die ganze Schöpfung hält er in seinen Händen. Wie wir es gelesen haben in dem Psalm 139, wir als Menschen, wir können ihm nicht entfliehen, er ist überall da. Ob wir als Menschen das jetzt registrieren und verstehen, ist eine ganz andere Sache. Aber aus Gottes Perspektive ist er derjenige, der alles hält, der dein Leben hält, der mein Leben hält. Ob du es gerade jetzt spürst oder nicht, eine andere Geschichte. Er ist der Gott, der über allem ist, der Gott, der in Kontrolle ist. Und das ist die objektive Wahrheit. Ich sag mal, Gott ist da. Und dann kann man dazu setzen, immer und überall. Ganz objektiv. Und für uns ist dann die Herausforderung, dass wir dieser Wahrheit vertrauen und dass wir glauben, dass Gott da ist, selbst wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich ihn nicht spüre, wenn ich nichts mit ihm erlebe, dass er trotzdem da ist. Und das ist so die eine Seite von der wichtigen Wahrheit von Gottes Gegenwart. Gott ist treu und er ist beständig. Er zieht sich nicht raus und er lässt uns nicht im Stich. Ihr kennt vielleicht dieses eine Gedicht, Spuren im Sand, wo davon beschrieben wird, wie eine Person unterwegs ist und irgendwie nur eine Spur sieht und sich fragt, ja, wo ist Gott in all der Zeit, in all meiner Bedrängnis, in all meinen Problemen? Und am Ende spricht Gott, ja, ich habe dich die ganze Zeit getragen, ich war die ganze Zeit dabei. Du hast immer nach der zweiten Spur Ausschau gehalten, dass Gott neben dir hergeht, aber ich habe dich getragen. Es ist meine Spur und ich war die ganze Zeit da. Und das ist diese Wahrheit. Gott ist immer und überall da, auch wenn ich ihn nicht wahrnehme und spüre. Und daran kann man zur Ruhe kommen. Und es ist wichtig, dass wir diesen Aspekt verstehen, weil wir kommen von der anderen Seite, die ich gleich beleuchten werde. Wir wollen Gottes Gegenwart immer an etwas festmachen. Aber es ist wichtig, grundlegend in unserem Leben zu verstehen, Gott ist doch da. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist das die Grundlage, Gott ist ja schon da. Er ist da. Er hat seine Gegenwart zugesagt, er ist überall und er hat bewusst zugesagt, da wo seine Kinder zusammenkommen und ihn anbeten, ist er präsent. Er ist da. Und das hat nichts damit zu tun, ob jetzt irgendetwas intensiv uns anspricht oder nicht. Ob jetzt der Lobpreis für uns etwas auslöst in uns, ob die Predigt besonders gesalbt ist oder nicht, ist unabhängig davon. Gott ist da. ganz tiefe Wahrheit, die wichtig ist zu verstehen. Okay. Also, der ferne Gott, den wir nicht unbedingt immer so wahrnehmen. Wir haben in Jeremia gelesen, dass Gott aber auch der Gott der Nähe ist und Gott liebt es, seiner Schöpfung nahe zu kommen. Das heißt, Gott hat nicht die Schöpfung irgendwie gemacht und dann die Schöpfung sich selbst überlassen. Ihr kennt vielleicht diese Werbung, diese Duracell-Häschen, ne? Wo die Batterien reingesteckt werden und damit aufgedreht und alle klappern so. Und derjenige, der es gemacht hat, der ist gar nicht im Bild zu sehen, sondern alle klappern vor sich hin. Und ich sag mal, der Schöpfer dieser Duracell-Häschen zieht sich zurück. So ist Gott nicht mit seiner Schöpfung umgegangen. Er hätte es machen können, er hätte uns machen können und hätte sich zurückziehen können und sagen können, viel Spaß, ja, mal gucken, wo es weitergeht. Aber Gott ist derjenige, der seiner Schöpfung nahe kommen will, der mit der Schöpfung was zu tun haben will, der das Leben prägen will von seinen Geschöpfen, von seinen Menschenkindern. Er möchte etwas mit uns zu tun haben und es zieht ihn alles dahin, dass er sich in seinem Wesen uns zeigen möchte, dass er sich offenbaren möchte, dass er das, was wir eben hier kurz betrachtet haben, was ganz weit weg zu sein scheint, Gott der ganz andere, der Heilige, der Kraftvolle, der Schöne, dass das nicht nur bei ihm bleibt, sondern dass das hineinfließt in unser Leben. Dass das irgendwie hier reinkommt, da wo wir sind. Dass wir einen Augenöffner bekommen in unserem Leben hier auf der Erde. Hey, da ist ja Gott. Und es blitzt was auf von seiner Herrlichkeit. Wir sprechen dann von der Herrlichkeit Gottes, die sich zeigt. Das ist Gottes große Absicht, dass wir ihn erkennen. Und wir können ihn aus uns selbst heraus nicht erkennen. Das heißt, dieser Weg hier andersrum, den gibt es nicht. Wir können Gott nur erkennen, weil er sich uns zeigt. Das heißt, alle Initiative, die geht von ihm aus. Weil er uns so liebt, zeigt er sich. Gott wirkt und er ist da. Und dann wird Gottes Gegenwart auf einmal spannend, weil dann wird sie konkret. Und dann können wir sagen, Gottes Gegenwart ist hier und jetzt auf einmal da. Nicht nur allgemein immer und überall, Gott thront über allem, sondern auf einmal habe ich was davon. Und ich bin berührt und ich habe eine Offenbarung und ich erkenne Gott. Und Gott kommt mir ganz nah. Und da kann man ganz, ganz viele Bibelstellen und Beispiele entdecken. Ich habe jetzt nur ganz wenig herausgegriffen, weil das wird den Rahmen sprengen. Die Theologen sprechen hier von der Immanenz Gottes. Gott ist immanent, das heißt, er ist diesseitig, er ist hier erfahrbar. Zum Beispiel Mose und der brennende Dornbusch. Mose und der brennende Dornbusch. Mose ist in der Wüste da irgendwie unterwegs und er hütet da seine Tiere schon ganz, ganz lange. Und das ist grauer Alltag und es ist heißer Alltag. Und ich behaupte mal, der hat in all den Jahren nicht viel von Gott gespürt. Der hat sich vielleicht auch gefragt, hey, wo ist Gott denn in meiner Misere? Warum bin ich denn jetzt gerade hier? Und wie geht's mit meinem Leben weiter? Und an einem normalen Alltagstag geht er durch die Gegend und auf einmal sieht er da so einen Busch und der brennt. Aber der verbrennt nicht. Ein komisches Feuer, ja, irgendwie, was ist denn da los? Und er nähert sich diesem brennenden Busch und hört dann Gottes Stimme zu ihm reden. Gott wirkt in sein persönliches Leben hinein und zeigt sich ihm. Und er offenbart sich von Gott her, Gott macht das. Und er ist angesprochen und berührt, soll seine Sandalen ausziehen. Gott sagt ihm, hier ist heiliger Boden. Und auf einmal wird sein Leben verändert und umgekrempelt. Er kommt Berufung, was er tun soll, dass er die Israeliten aus Ägypten herausführen soll und so weiter und so weiter. Sein ganzes Leben wird umgekrempelt, weil Gott in sein Leben hineinkommt. Und Gott berührt sein Leben. Und Gott macht sein Leben schön und gibt seinem Leben Richtung und Perspektive. Mose und der brennende Dornbusch. Dann gibt es im ganzen Alten Testament ganz, ganz viele Berichte. Aber eine Sache dann im Neuen Testament, die ist so wichtig. Jesus. Jesus kommt und bringt die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes auf diese Erde. Das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14. Da geht es um Jesus. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das heißt, Jesus kam aus dieser ganz anderen Welt, aus dieser ganz anderen Sphäre, kommt auf die Erde, bringt die Herrlichkeit Gottes mit. Das heißt, er gibt Gott ein Gesicht. Und alle, die Jesus anschauen, die spüren, hey, da ist was von Gott. Da leuchtet was von Gott auf, in der ganzen Art und Weise, wie Jesus unterwegs war. Wunder geschehen. Auf einmal wird das Leben von den Menschen schön und Kraft kommt in ihr Leben. Und Freude ist da und Lebensveränderung ist möglich, weil diese Herrlichkeit von Jesus und von Gott aufblitzt in dem Hier und Jetzt von Menschen. In dem Hier und Jetzt von Menschen. Interessant, wenn man in diese Bibelstelle mal reinschaut, das steht jetzt hier in der Übersetzung, er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und dieses Erlebte unter uns heißt eigentlich wörtlich, und er zeltete unter uns. Ist jetzt irgendwie nichts für die Camper, ja, so, es hat eine andere Bedeutung. Im Alten Testament war die Gegenwart Gottes, Gott machte Wohnung in dem Zelt der Begegnung im Alten Testament. Alter Bund, Mose, Israeliten auf Wüstenwanderung. Und da ist dasselbe Wort gebraucht im Hebräischen. Das heißt, Gott, er zeltete bei den Menschen, er hatte seine Wohnung bei den Menschen. Gottes Gegenwart sucht immer den Menschen. Und jetzt wird dasselbe Wort gebraucht hier bei Jesus. Und jetzt kam der Sohn Gottes mit der Gegenwart Gottes und auch er zeltete bei den Menschen. Dass Menschen einen Berührungspunkt haben können mit Gott. Heiliger Geist, 1. Korinther 6, Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Da ist davon die Rede, dass jetzt diese Gegenwart Gottes, diese Nähe Gottes nicht mehr nur an uns herangetragen wird und wir etwas mit Gott erleben, sondern dass diese Herrlichkeit, dieses Wohnen von Gott auf einmal in uns ist durch den Heiligen Geist. Also nochmal eine Spur mehr von Gott. Das heißt, die Richtung, wenn man die ganze Bibel so betrachtet, ist, dass Gott sich eigentlich immer mehr offenbart und dass Gott immer mehr die Nähe zu den Menschen sucht und uns immer mehr hineinzieht in seine Nähe. Und wenn man dann die Offenbarung anschaut, dann sieht man, auf einmal ist Gott mitten bei den Menschen. Da ist nicht mehr er der ganz andere und wir sind die Menschen, sondern auf einmal sind wir eine Einheit. Da ist irgendwie eine ganz andere Dynamik da, die wir jetzt noch nicht haben. Da möchte Gott uns hinziehen. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist. Heute feiern wir Pfingsten. Der Heilige Geist kommt zu uns. Er kommt in uns und er kommt auf uns in Kraft. Und all das ist ein Kennzeichen von Gottes Herrlichkeit. Gott wird für uns Menschen wahrnehmbar durch unsere Sinne und durch die Augen des Herzens. Das heißt, auf einmal, wenn wir hier unterwegs sind, wenn wir an Christus glauben, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, wir können Gott erfahren. Wir können Gott erleben. Wir können Gott spüren. Es ist ein Unterschied, ob ich glaube, Gott ist immer und überall da, oder ob ich glaube, Gott ist hier und jetzt da und er lebt in mir. Das ist ein Unterschied. Wenn ich glaube, Gott ist immer und überall da, dann ist das gut, dann ist das hilfreich, dann ist das irgendwie nett, dann ist das eine Grundlage. Aber die kann mich auch dahin führen, dass ich passiv bin. Dass ich einfach denke, ja, das ist ja schön, Gott ist ja da, dann gucken wir mal. So. Aber dass ich nicht mit Gott rechne, weil es so allgemein ist. Es ist irgendwie so abstrakt. Wenn ich damit rechne, dass Gott hier und jetzt da ist, dann wird's konkret, dann betrifft mich das. Und dann kann ich ihn bitten, dass er sich mir gerade jetzt zeigt. Dann kann ich bitten, dass er sich mir offenbart. Dann rechne ich mit ihm bei meinen konkreten Problemen und sage, Jesus, komm und zeige dich, zeige deine Gegenwart, weil es für mich aktuell wird. Für unsere Gottesdienste erwarten wir in unseren Gottesdiensten, auch heute Morgen, erwarten wir diese Nähe Gottes, dass Gott hier und jetzt da ist und dass er auch hier und jetzt wirken möchte. Oder kommen wir mit dieser Einstellung, Gott ist immer und überall da, also wird er auch jetzt da sein, schön und gut, und bleiben dabei. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Dinge verknüpfen, dass wir sagen, Gott ist da, super, alles ist vorbereitet und jetzt erwarten wir dich konkret, hier und jetzt, in meinem Leben, in unserer Versammlung, dass Gott redet, dass er berührt, dass er heilt, dass er von Sünde überführt, dass er Wunder wirkt, beides zusammen. Es gilt, Einseitigkeiten zu vermeiden. Der britische Autor C.S. Lewis hat gesagt, Gott ist beides. Er ist weiter weg von uns und näher als jedes andere Wesen. Das kriegen wir mit unserem Verstand gar nicht hin, aber es ist hilfreich, wenn man beide Seiten ausgewogen betrachtet, beide Aspekte von Gottes Gegenwart sich vor Augen führt. Wir kommen, behaupte ich mal, von unserer geistlichen Prägung als pfingstliche Gemeinde, kommen wir stärker von dieser Betonung, Gott ist hier und jetzt da und wir wollen ihn erleben. Das ist so unser pfingstliches Erbe und das ist auch gut. Aber auch da gibt es ja eine Gefahr. Wenn das nur einseitig ist, dann können wir uns unter diesen inneren Druck bringen, ich muss Gott jetzt erleben, subjektiv etwas mit ihm erfahren, ich muss ihn irgendwie spüren. Was ist denn, wenn das nicht passiert? Im Gottesdienst, in meiner persönlichen Zeit mit Gott. Wenn Zeiten da sind, wo ich Gott gar nicht spüre. Und dann können wir unter diesen inneren Druck kommen, dass wir vielleicht auch wie Gott zwingen wollen. Ja Gott, du musst dich jetzt aber zeigen und komm jetzt mit deiner Kraft. So, obwohl er ja schon da ist und man eigentlich entspannt sein könnte und ihn einfach empfangen könnte. Ich glaube, da haken wir manchmal an solchen Punkten, dass wir auch nicht damit klarkommen, wenn Gott sich dann doch nicht so zeigt, wie wir es gerade erwartet haben. Wenn wir eine Zeit haben in unserem Leben vielleicht, wo wir durch eine Dürre gehen und wo Gott sich uns nicht so offenbart, wo er sich, ich sag mal, in die Ferne zurückzieht, damit wir vielleicht andere Dinge lernen und wir aber immer noch erwarten, ich muss ihn jetzt fühlen, ich muss ihn spüren, ich muss jetzt irgendwie mit Gott was erleben. Und dann sind wir oft verunsichert und aufgeschmissen, wenn wir nur so unterwegs sind und wenn wir nicht auch erkennen, dass Gott grundsätzlich da ist, ob wir ihn spüren oder nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir beides verstehen. Wir sollten also zwei Gebete in unserem Herzen tragen. Einmal, Gott, lass uns erkennen, dass du schon da bist. Gott, lass uns erkennen, dass du da bist. Und dann dieses Gebet, Herr, zeige dich. Komm und tu was. Komm und begegne mir in deiner Gegenwart. Beides ausgewogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht nach so einem Gottesdienst. Manchmal frage ich mich, wie war so der Pegel von Gottes Gegenwart im Gottesdienst? Und dann hätte ich am liebsten, habe ich eben noch eingesteckt, hätte ich am liebsten so ein Thermometer. Ich hätte am liebsten, das müsste noch irgendwie erfunden werden, so ein Thermometer, so ein Gradmesser für Gottes Gegenwart.
wie wir Gottes Gegenwart, das Maß an Gottes Gegenwart messen könnten. Nach dem Gottesdienst, dann sprichst du mit Leuten und dann sagen die einen, boah, der Lobpreis, der war so intensiv und so und die Predigt, die war so stark, die hat mich berührt, vielleicht sind dir Tränen gekommen. Und dann sprichst du mit anderen Leuten, die im selben Gottesdienst waren und die sagen, also heute war jetzt irgendwie normal, okay oder nicht so doll oder so, ja? Vielleicht, ich behaupte mal, jeder hat so ein Thermometer innerlich, wo er sagt, ja, ich habe ein Empfinden irgendwie, was Gottes Gegenwart ausmacht und wie ich Gottes Gegenwart definiere. Und jeder hat ein anderes Thermometer von uns. Und ich glaube, das Problem ist, dass unsere Thermometer an dem Punkt nicht geeicht sind. Das heißt, wir kommen auch da ganz viel von unserer Prägung, von unserer Persönlichkeit, von unserer Art und Weise, wie wir denken und wie wir empfinden. Da hatten wir schon mal ein Thema drüber, ne? Mit den Brillen und mit dem Rucksack und so. Das heißt, wir haben alle unterschiedliche Gradmesser in der Hosentasche. Und ich wünsche mir irgendwie, ah Gott, was ist denn jetzt das Echte? Woran können wir wirklich Gottes Gegenwart festmachen? Vielleicht kann es sein, bei dir, wenn du ein altes Pfingstjubellied hörst und singst, dann spürst du Gottes Gegenwart. Weil dieses Lied kennst du schon ganz, ganz lange. Und dann erinnerst du dich an die Zeit, wo du das Lied als junger Mensch gesungen hast in der Versammlung und wie Gott dir begegnet ist und wie du vielleicht Entscheidungen getroffen hast damals und der Geist Gottes dich berührt hat und du erinnerst dich daran und dann erklingt das Lied jetzt und dann verknüpfst du das auch mit dieser Erinnerung an damals und denkst, jawohl, Thermometer ganz weit oben. Gottes Gegenwart ist da. Und die jungen Leute, die haben andere Gradmesser. Die haben vielleicht eine coole Freizeit und da war es dynamisch, frisch und auf dieser Freizeit, da haben sie sich für Jesus entschieden oder wurden mit dem Heiligen Geist getauft. Und dann, wenn diese Lieder kommen, dann denken sie, wow, jawohl, Gottes Gegenwart ist wieder da. Andere kommen aus einer anderen Prägung, ja, die kommen eher aus der Stille vielleicht. Und wenn es dann ruhig ist, dann denken sie, wow, diese Stille, Gott ist da. Wir haben alle unsere Thermometer und es ist auch okay, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir erkennen, dass wir diese Unterschiedlichkeit an dem Punkt durchaus haben. Ich glaube aber, dass Gottes Thermometer meist anders geht als unser Thermometer an dem Punkt, als unser Gradmesser. Er hat so den objektiven Maßstab, behaupte ich mal. Die Frage ist, woran kann man Gottes Gegenwart überhaupt festmachen? Ich möchte drei Thesen mal nennen. Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart ist mehr als mein subjektives emotionales Empfinden. Gottes Gegenwart ist mehr, als dass ich persönlich berührt bin. Ich kann durch viele Sachen berührt sein und wenn ich mich auch an Dinge erinnere von früher oder an was auch immer, dann ist das gut, dann tut mir das gut, aber das ist noch nicht diese objektive Gradmesser. Gottes Gegenwart ist jetzt massiv da, so. Und an dem Punkt spielt Musik auch eine große Rolle, wo wir auch Musik erleben, wie Musik uns in die Gegenwart Gottes führen kann, aber Musik ist noch nicht automatisch Gegenwart Gottes. Es macht was mit uns, es kann uns öffnen, aber nur, da kommen wir gleich noch vielleicht hin, genau, das habe ich eben gesagt, Gottes Gegenwart ist mehr als eine schöne Erinnerung an früher, die in mir hochkommt. Und Gottes Gegenwart ist mehr als das, was rein äußerlich sichtbar ist. Das heißt, wenn wir in der Lobpreiszeit sind und viele mitklatschen oder viele laut singen, ist das noch kein Zeichen für die Gegenwart Gottes, die jetzt massiv da ist. Gott ist immer da, ja. Aber wir sind vielleicht einfach angesprochen, weil das coole Musik ist. Weil der Beat gut ist und die Musiker sind gut und so. Kommt ihr mit? Ich will jetzt keinen abhängen, ja? Ich will nur sagen, es gibt Unterschiede in der Bewertung. Und lass uns doch mal hinter diese Äußerlichkeiten schauen. Nämlich daran kann man sich auch reiben und auffängen. Da kann man sagen, okay, wie ist die Gemeinde so drauf? Haben wir alle mitgemacht? Wie laut war es? Wie dynamisch war es? Woran machen wir es fest? Ich glaube, Gottes Brille von dieser ganzen Geschichte ist tiefer, intimer, hat noch was ganz, ganz anderes. Also, drei Thesen. Gottes Gegenwart kann man, glaube ich, an konkreten Auswirkungen in unserem Leben messen. Und das ist, glaube ich, das Thermometer Gottes. Und das sind Punkte, die man abklopfen kann und wo man sehen kann, hey, was hat Gott bewirkt letztendlich? Gottes Gegenwart bewirkt immer was. Es ist kein Selbstzweck. Es ist nicht, dass wir uns gut fühlen, dass alles irgendwie nur schön ist, sondern Gottes Gegenwart möchte was auslösen. Er möchte sich zeigen, damit wir vorankommen. Also Gott möchte unser Leben verändern. Wenn ein Gottesdienst dein Leben verändert hat und etwas in dir ist, hat sich umgedreht zum Guten, hey, dann Gott war da. Er hat gewirkt an dir durch seinen Heiligen Geist. Wenn uns etwas in die Aktion, ins Handeln, in die Umsetzung führt, dass wir unser Leben anpacken wollen mit Gottes Hilfe, dass wir es gestalten wollen für ihn und für sein Reich, dann ist das ein Kennzeichen, dass Gott etwas gewirkt hat. Wenn die Liebe größer wird, die Liebe von mir zu Gott, die Liebe zu den Menschen, die Liebe im Miteinander, wenn das stärker wird, ist es ein Kennzeichen, dass Gottes Gegenwart da ist und wirkt. Und der ganze Aspekt Heilung und Wiederherstellung. Wenn Menschen körperlich gesund werden, wenn Menschen psychisch gesund werden, wenn Menschen emotional gesund werden, wenn Menschen auf diese Spur kommen, entweder weil Gott massiv durch ein Wunder eingreift oder in einen Heilungsprozess hineinkommt, wenn Heilung passiert in uns Menschen, dann ist das gewirkt von Gottes Gegenwart. Und letztendlich die ganze Dimension von Kraft, wo man auch die Geistesgaben reinpacken kann, wo man Gottes manifeste Gegenwart reinpacken kann, dass er etwas tut, was wir nicht tun können, wo er spricht prophetisch, was wir uns nicht ausdenken können, wo er Menschen von Sünde überführt, wo Kraft da ist und sich zeigt, ist Gottes Gegenwart da. Und das ist ganz unabhängig von irgendwelchen Stilfragen, das ist ganz unabhängig von anderen Dingen, an denen wir vielleicht unser Thermometer so dranhängen. Und ich möchte uns einladen, dass wir, wenn wir mit diesem Thema unterwegs sind, dass wir uns danach ausstrecken, nach diesen Punkten. Nach diesen Punkten. Ich glaube auch, dass es einfach entspannt ist für alle Beteiligten, wenn man das im Fokus hat und nicht irgendwelche Äußerlichkeiten. Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen, nochmal auf Mose schauen. Mose, er erlebte die Gegenwart Gottes wie vielleicht kein anderer im Alten Testament. Er erlebte Gott im brennenden Busch. Er sah später Gottes Herrlichkeit Tag und nachts in der Wolken- und Feuersäule. Und er war stark mit Gott verbunden, später noch mehr mit dem Zelt der Begegnung. Aber als er schon ganz viel mit Gottes Gegenwart erlebt hatte und Gottes Herrlichkeit erlebt hatte, hat er immer noch Sehnsucht nach mehr. Er war nicht satt, er hat nicht gesagt, okay, hey, ich kenne Gott schon, da ist die Wolkensäule, die Feuersäule, super, reicht mir jetzt, ich setze mich zur Ruhe und schau mal so, lehne mich zurück in meinen geistlichen Liegestuhl, sondern er hatte diese Sehnsucht nach mehr. Und da steht in 2. Mose 33, Vers 18, wo Gott im Gespräch ist mit Mose. Mose hatte noch eine weitere Bitte. Er sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Obwohl er schon ganz viel gesehen hatte. Aber er sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte noch mehr von dir. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie dein Ballon aussieht. Ich weiß nicht, wie du mit Gottes Gegenwart umgehst. Vielleicht kommst du eher von dieser Linie hier. Gott ist doch eh da. Also läuft doch alles irgendwie. Dann lass dich doch umwerben von Gottes Geist, dass Gottes Geist dich heute irgendwie wachküssen kann und dass du Geschmack bekommst, hey, Gott ist nicht nur da, sondern er ist hier und jetzt auch da für mich und er möchte mir etwas geben. Er möchte mein Leben verändern. Ich möchte mich für ihn öffnen. Dass du auch beten kannst, Herr, zeige mir mehr von deiner Herrlichkeit. Dass Gott, der vielleicht bisher in der Ferne für dich ist, dass er dir ganz nahe kommen kann und dich berühren kann. Hier und jetzt offenbare dich mir neu. Und dann kommt vielleicht Konfetti in irgendeiner Art und Weise auf dein Leben, wo es anders ist, als du dachtest. Überraschung ist da, aber du bist berührt, du bist froh und du weißt, Gott ist mir nahe gekommen. Ich möchte die Lobpreiser nach vorne bitten. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Wir haben heute eine interessante Kombination von Punkten im Gottesdienst und trotzdem glaube ich, dass alles zusammengehört und zusammenpasst. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt ein gemeinsames Lied singen. Das ist schon 250, 260 Jahre alt. Der Liederdichter hieß Gerhard Terstegen, jemand aus der evangelischen Kirche, ein Pietist, kein Theologe, er wollte mal Theologe werden, aber die Mutter hatte kein Geld, da musste er arbeiten. Und irgendwann hat er aber immer Zeit für Gott beiseite gesetzt und hat Gott gesucht. Gottes Gegenwart zugelassen in seinem Leben. Und Gottes Gegenwart hat sein Leben geprägt, sodass er irgendwann seinen Beruf aufgegeben hat und dass Leute ihn gesucht haben. Also Leute waren angezogen, weil so viel Gegenwart Gottes in seinem Leben war und er wurde Seelsorger für ganz viele Menschen, ist herumgereist als Laienprediger und hat vielen Menschen geholfen und er hat auch Lieder geschrieben. Einige Lieder, die sind in den Liederbüchern auch überliefert und werden immer noch gesungen. Und auch dieses Lied, was wir jetzt miteinander singen wollen, jedenfalls vier Strophen aus diesem Lied, Gott ist gegenwärtig. Gott ist